Willkommen zu unserer neuen Folge. Bevor es mit dem Interview losgeht, wollen wir einmal über unser heutiges Thema sprechen, allerdings aus der Schulperspektive, digitales Lernen und warum es eben manchmal engagierte Lehrer braucht.
Das Stichwort ist natürlich Digitalisierung im Klassenzimmer und wir denken mal zurück an unsere Schulzeit. Es gab Stapel von Büchern, Hefte voller Notizen und natürlich den guten alten Overhead-Projektor. Das sollte eigentlich nicht mehr so sein, sondern es braucht letztlich vor allem Tablets als ein Werkzeug im digitalen Lernen.
Ja, und wir haben mal an einer hessischen Kreisrealschule in Gelnhausen gedreht, also für TV natürlich, und da haben wir Lehrer Frederik Zinn getroffen, der genau das umgesetzt hat. Er unterrichtet Mathe und Physik und mit Spendengeldern hat der Pädagoge seiner Klasse iPads besorgt. Keine dicken Schulbücher mehr, sondern eben digitales Lernen.
Also habe ich mich im vergangenen November auf Spendensuche begeben und habe circa 70 Unternehmen hier im Kreis Gelnhausen angeschrieben. 18 haben geantwortet, 11 haben gespendet. Dank dieser Unternehmen, unserem Förderverein und auch den Erziehungsberechtigten konnten wir jetzt hier das auch finanziell überhaupt stemmen.
Ja, ist doch eine schöne Idee. Und so hat die Schule jetzt eine erste Tablet-Klasse. Jeder hat ein Gerät mit digitalem Stift. Die Schüler haben Mathe, Deutsch und andere Fächer auf dem Gerät, aber mit Absicht erst ab Klasse 7.
Wir sind der Meinung, dass vorher die Heftführung, das Schriftbild, die Feinmotorik mit einem Stift trainiert werden muss. Auch, dass die Kinder in Jahrgang 5 und 6 bei uns im EDV-Unterricht eine digitale Grundbildung erhalten. Alle Zugänge zum Schulportal, zum Office-Paket. Und ab Jahrgang 7 sind sie unserer Meinung nach auch wirklich bereit dafür, dieses digitale Projekt oder die Herausforderungen zu schaffen.
Ja, und die Schüler, ja, die sind begeistert. Sie lernen jetzt eben anders, digitaler, interaktiver und haben auch richtig Spaß am Unterricht. Wir haben uns auch mal bei den Kids umgehört.
Ich finde es sehr cool. Es ist für mich auch einfacher als davor, weil ich halt einfach nicht aus meinem Ranzen die ganzen Sachen rausholen muss, sondern ich kann einfach auf dem iPad die Apps öffnen und dann kann ich halt anfangen zu lernen oder die Hausaufgaben zu machen.
Früher halt auf Blatt, das fand ich jetzt nicht so, weil immer Tinte ausgelaufen und so, darauf hatte ich mochte das halt einfach nicht.
Ich finde, die ersten Wochen waren jetzt schon richtig cool und auch Hausaufgaben haben mir richtig Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Aber es geht natürlich nicht nur um die Schüler. Lehrer Zinn hat auch ein paar Tricks auf Lager, um die Klasse im Griff zu halten. So kann er die Bildschirme aller Schüler auf einmal sperren und hat dann wieder die volle Aufmerksamkeit, falls es mal zu unruhig wird. Eine moderne Art, sagen wir mal, Disziplin zu wahren.
Aber es gibt auch Herausforderungen. Nicht alle Schulen in Deutschland haben diese Möglichkeit wie die Schule in Gelnhausen. Die ist nämlich hier ein Vorreiter, wieder mal ein Pilotprojekt und wieder mal in Eigenregie. Dabei haben wir doch den Digitalpakt Schule. Bildungsministerin Stark-Watzinger merkt hier zu Recht an.
Ich finde es eigentlich ein Unding, dass wir im Jahr 2023 überhaupt noch darüber sprechen, ob überhaupt digitale Geräte in den Schulen vorhanden sind. Im Jahr 2023, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir uns manchmal selber behindern, um eben auch Digitalisierung in pädagogische Konzepte, dass das individuelle Lernen einfacher wird, umzusetzen.
Tja, da kann man sich natürlich fragen, was ist Ihre Aufgabe? Was machen die Kultusminister der Länder so den ganzen Tag und wo sind die Mittel aus dem Digitalpakt gelandet? Die Milliarden sind angeblich zu 90% verplant oder auch schon ausgegeben und immer noch gibt es Schulen ohne Technik. Das ist ja schwer verständlich.
Wir bleiben weiter für euch dran. Heute reden wir aber nicht über Schulen, sondern über die Ausbildung und Berufsschulen. Unsere berühmte und hochgelobte duale Ausbildung ist ja in Gefahr, kann man sagen, für Zukunftsjob, Jobs eben nicht gerüstet. Also bleibt jetzt unbedingt dran und denkt daran, uns zu abonnieren.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Alex Giesecke ist heute bei uns, CEO und Gründer von Simple Club. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, freut mich da zu sein.
Hallo, hallo.
Freut uns ebenfalls und wir stellen unsere Gäste immer vor und ich muss sagen, bei dir könnte man sagen, vom Praktikanten zum CEO und Gründer. Also zumindest, wenn ich deinem LinkedIn-Profil so komplette Glauben schenken kann. Studiert hast du zwar auch noch, aber ansonsten genau. Unter anderem Praktikum bei Audi und hast dir anscheinend relativ schnell gedacht, Nee, ich mache da lieber mein eigenes Ding und gründe Simple Club. Vielleicht für alle, die es noch nicht kennen, ihr habt da ja gerade einen kleinen Wandel hingelegt, so von der Ausrichtung, aber trotzdem für alle, die es nicht kennen, was ist denn das?
Genau, also wir hatten das angefangen damals in der Schulzeit. Heute sind wir ein Education-Tech-Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, auf der ganzen Welt verteilt tatsächlich inzwischen. Wir haben 2 Millionen Nutzer im Monat im Schulbereich und inzwischen knapp 300 Unternehmenskunden, für die wir mit unserer Lernplattform die Azubis und dualen Studenten ausbilden. Aber angefangen hat das damals in der Schulzeit, in der 12. Klasse, als wir mit YouTube-Lernvideos gestartet sind. Und da haben wir angefangen mit Mathe und das hat erstmal gar nicht richtig funktioniert. Und nach einigen Jahren tatsächlich haben es mehr und mehr Leute geschaut. Und dann haben wir über unsere Studienzeiten weg so die größten Bildungskanäle in Deutschland aufgebaut mit 3 Millionen Abonnenten und 500.000 Videoaufrufen. Und dann 2019 daraus dann die Lernplattform gemacht.
Und während Corona dann richtig durchgestartet oder wie war das denn?
Also wir hatten vor Corona die Lernplattform schon gebaut. Das war ein ganz gutes Timing. Wir waren auch bootstrapped ohne Investoren, also auch selbst profitabel. Und dann irgendwann in 2020 kam dann dieser große Corona-Case natürlich, der eine riesige Aufmerksamkeit auf das Thema digitale Bildung gelenkt hat. Aber man muss ehrlich sagen, es war jetzt für uns nicht der Grund, warum es dann durch die Decke gegangen ist. Also wir waren schon vorher relativ groß von der Nutzerschaft und dann war es eher so ein Thema von der Politik auch, dass sie dann mehr über das Thema gesprochen hat, aber die Nutzer haben es vorher schon genutzt.
Jetzt haben wir hier im Podcast schon häufiger auch über Schule und so gesprochen, auch unter anderem mit Daniel Jung oder Stefanie zu Guttenberg. Kennst du beide. Von daher, den Fokus wollen wir heute gar nicht unbedingt machen, sondern eher Richtung Berufsausbildung. Das ist ja auch ein spannendes Feld. Wie ist denn so, wenn man jetzt so auf die Berufsausbildung jetzt mal ohne euren Einfluss schaut, wie digital lernen die denn? Also wie gut ist das?
Ja, da kann ich eine Anekdote erzählen von einem großen Autokonzern, wo wir vor einigen Jahren noch waren. Und die haben uns ganz stolz erzählt, was die gerade in der Ausbildung machen. Und dann sind wir da durchgeführt worden und da stand so ein großer Wagen, um den halt alle Azubis standen und da haben sie gesagt, ja, hier sind unsere Lernmaterialien drauf. Und an dem Wagen hing ein Blockzettel, das war eine ausgedruckte Keynote-Präsentation, also so eine PowerPoint, über 500 Seiten. Und das war das Lernmaterial, was sie zur Verfügung hatten. Und wir haben uns gedacht, okay, boah, wir müssen da, glaube ich, was ändern. Und am Ende muss man wirklich sagen, also viele Betriebe vor, ich sag mal, 2 Jahren waren halt noch gar nicht digitalisiert. Und die Azubis waren dann teilweise dort im Betrieb und haben gelernt wie vor 50 Jahren. Und heute merken die Unternehmen schon selber, dass sie da einiges tun müssen, weil einfach die ganzen jungen Leute es gewöhnt sind, auf YouTube zu sein, auf TikTok und so weiter. Und wenn die Bildung selber nicht so ist auf dem Level, wie man es eigentlich von anderen Bereichen des Lebens gewöhnt ist, dann ist die Motivation natürlich auch nicht da.
Ja, und hat sich jetzt was geändert? Oder ist es immer noch so? Ich weiß, bei meinem Sohn, der hat Handwerker erlernt. Ne? Also in der Innung war schon, sagt er, die Ausrüstung schon ordentlich. Also digital auch. Ja. Zumindest die Ausrüstung.
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Betrieb man ist. Also wir haben mit solchen und solchen Unternehmen zu tun. Manche Unternehmen, die haben schon einiges ausprobiert. Manche bauen sogar ganze Akademien intern und versuchen dort Lernplattformen aufzubauen. Manche haben sogar ganze Videostudios, wo die dann irgendwelche Lernvideos selber produzieren, die vor allem für das interne Wissen da sind. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, die leben gefühlt noch in der Steinzeit und versuchen da so ein bisschen die klassischen Werte weiterzuführen. Aber das Problem ist, die finden dann halt auch oft keine Azubis mehr, weil die Ausbildung nicht attraktiv genug ist. Mhm. Und ich glaube, da ist die Bandbreite an Unternehmen und wie die digitalisiert sind, ähnlich groß wie an den Schulen, weil dort gibt es auch Kommunen, die schon Whiteboards haben und alles mögliche und dann andere, die einfach nur mit dem Overhead-Projektor und mit dem Röhrenfernseher arbeiten. Und was wir einfach sagen ist, wir gehen da rein und zeigen denen einfach, was heute möglich ist, was die Nutzer von sich aus auch nutzen und versuchen das dann in die Unternehmen reinzubringen. Mhm. Weil ich glaube, der große Vorteil, den wir auch sehen, ist, dass wir freiwillig genutzt werden. Also wir kommen aus dem Schulbereich und da ist nicht eine Lehrkraft, die sagt, du musst jetzt Simple Club nutzen, sondern die suchen ja freiwillig in ihrer Freizeit nach unserer Lernplattform. Und genau die gleichen Nutzer, die es damals in der Schule gab, machen halt jetzt eine Ausbildung und sagen, ey, um Arbeitgeber, ey, kennt ihr Simple Club? Und deswegen kriegen wir da sehr viele, viele Anfragen dadurch.
Bevor wir jetzt vielleicht zu dem kommen, was ihr genau da anbietet, das heißt, Stichwort Fachkräftemangel und wie attraktiv ist die Ausbildung, das für die Jugendlichen oder Berufsanfänger ist schon entscheidend, wie gut, wie digital, wie komfortabel lerne ich? Oder ist dann, also sage ich mal, ich will unbedingt, was weiß ich, Handwerkerin werden oder ich möchte unbedingt Mechatroniker oder so. Das ist einfach mein Traumberuf, aber ich mache es dann trotzdem in der Mehrheit abhängig von, wie attraktiv ist der Weg dahin? Oder reicht dann der Wunsch manchmal noch?
Ja, also wenn man über das Problem redet, muss man tatsächlich noch mal ein bisschen weiter rausgehen. Mhm. Also in Deutschland haben wir das Fachkräfteproblem, das ist klar. Aber wenn man dann auf die Ausbildung schaut, ist es so, dass Unternehmen immer weniger Azubis generell finden. Mhm. Und die sie finden, werden immer schlechter. Und die können teilweise den Dreisatz nicht. Also die wollen Mechatroniker werden und da muss der Ausbilder wirklich ansetzen und sagen, das ist der Dreisatz. Mhm. Und das ist das Grundproblem. Obendrauf kommt jetzt das Problem des Lehrkräftemangels. Das heißt, bis 2030 soll laut einer Bertelsmann-Studie sollen 60.000 Berufsschullehrer fehlen. Und es gibt insgesamt halt nur so 120.000, 130.000 Stück. Und da merkt man, was eine große Lücke auf einen zukommt. Und wir hören jetzt schon von Betrieben, die irgendwelche Azubis haben, die in eine Berufsschule gehen müssten, dort dann erfahren, dass der Unterricht ausfällt, zurück ins Unternehmen kommen und der Ausbilder muss das dann intern auffangen. Das heißt, die Unternehmen haben gerade nicht nur das Problem, dass sie keine Leute mehr finden, sondern dass die Leute, die sie finden, schlecht sind und die auch nicht mehr ausgebildet werden können. Und da bewegt sich wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit einiges, weil die Unternehmen auch merken, dass sie wirklich proaktiv da tätig werden müssen.
Ist dann die duale Ausbildungssystem, das ja so weltweit gelobt wird, in Gefahr?
Ich glaube tatsächlich in der Hinsicht, dass die Berufsschulen gar nicht mehr in der Lage sind, alles abzudecken, ja. Da ist aber wichtig zu differenzieren. Wir glauben nicht, dass die Lehrkräfte selbst schuld sind. Wir haben ehrlich gesagt großen Respekt vor den Lehrkräften, die noch da sind und dann das Ganze mit auffangen, weil logischerweise ist es für die auch eine extra Belastung. Da hören wir auch immer wieder, dass die dann versuchen, auch digitale Lernplattformen irgendwie einzusetzen. Aber ich glaube, es wird mehr und mehr dahin gehen, dass die Verantwortung für gut ausgebildete Azubis nicht mehr komplett auf das staatliche System abgewälzt werden kann, sondern die Unternehmen selbst tätig werden müssen.
Was heißt das jetzt als Unternehmen? Ich nutze euch als eine Möglichkeit, aber ich muss dafür sorgen, dass ich jemanden habe, der im Zweifel nochmal Dreisatz beibringt oder sagt, hier guck unter Link A, B, C oder neben Video XY. Also ich brauche wirklich dann noch bessere Ausbildungsbegleiter.
Genau, ja. Also ich glaube, was interessant zu verstehen ist, ist, dass solche Lernplattformen wie wir nicht als Zusatz verwendet werden inzwischen, sondern wir ersetzen traditionelle Lernmaterialien. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einigen Kunden reinschaut, die geben ihren Azubis 3 bis 4 Stunden die Woche Zeit, um damit zu lernen. Und dann benoten die teilweise ihre Azubis anhand des Verständnislevels unserer Plattform. Und wir sind natürlich nicht die Einzigen am Markt. Es gibt dann auch Ausbildungsmanagement-Tools, die dann irgendwie schon genutzt werden von großen Konzernen. Und da tut sich gerade ein sehr interessantes Ökosystem auf, was miteinander integriert ist. Also beispielsweise, wir integrieren auch in Ausbildungsmanagementsysteme, sodass Ausbilder zentral ihre Azubis managen können, Aufgaben zuweisen können und Lernpläne, aber dann auch die Fortschritte dieser Lernenden sehen. Und ich denke, das wird eine sehr coole Entwicklung, weil man dann dadurch nicht einfach nur das akute Problem löst des Lehrkräftemangels und schlecht ausgebildeter Azubis, sondern direkt auch in die Zukunft schauen kann und überlegen kann, wie kann ich die individuell fördern? Und dahin sollte es ja generell gehen.
Wir sprachen ja gerade über die Gefahr mit zu wenig Lehrkräften und so weiter. Ich sehe ein bisschen die Gefahr. Was du ansprachst, ist sicher richtig, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Bosch gucke oder so, ja, ein Riesenunternehmen, die haben wahrscheinlich eine riesen Lehrausbildungsabteilung, die sich dann kümmert um allem Pipapo. Aber das ist ja nicht die Normalität in Deutschland. Also die Normalität ist unter Umständen, dass die Lehrlinge, wenn sie im Unternehmen sind, einfach arbeiten. Ja. Die kriegen da was zwar erzählt, dass das Rohr so rumzuhalten ist und die Zange so rum und dann aber hier, mach mal los, morgen kannst du das. Und dann arbeiten die. Wenn die nicht in eine Berufsschule gehen würden, deswegen ist ja unser duales Bildungssystem da so berühmt, weil die mehr gelernt haben, als nur die Heizung zu verlegen oder Brötchen zu verkaufen, sondern können ein bisschen mehr. Ne? Also das ist so wichtig. Also das kann man ja nicht aus der Hand geben und jetzt sagen, jetzt haben wir nicht nur Lehrkräfte, jetzt sind sie halt mehr arbeiten. Aber das würde ja einen Rückschritt bedeuten. Also müsste es so nicht hingehen, dass wenn dann so eine Plattform wie ihr das ausgleicht quasi, also den Berufsschul Aspekt der ganzen Sache?
Ja, also ich glaube, das wird auch jetzt schon gerade so genutzt, wenn man sich das mal anschaut. Also am Anfang war es so, dass es eher als Zusatzleistung mit angeboten wurde vor etwas über einem Jahr. Jetzt ist es so, dass tatsächlich in dem Moment, wo die Berufsschule ausfällt oder irgendwelche Lehrmaterialien eben nicht mehr zur Verfügung stehen können, dass wir als Ersatz genutzt werden. Sodass das Unternehmen immer noch da stehen kann und sagen kann, okay, wir investieren jetzt darin, Azubis zu recruiten, die auszubilden und danach haben wir nicht das Problem, dass die entweder abbrechen oder durch die Prüfung fliegen, sondern die bleiben halt auch. Und das ist der Grund, warum solche Plattformen wie wir genutzt werden. Also ich sehe das genau, wie du gerade beschrieben hast, dass sich da grundsätzlich schon ein Trend ergibt im Markt. Aber ich glaube, weil es wird viel über die Probleme gesprochen, dass das das Ende der deutschen Ausbildung und des dualen Systems sein könnte und so weiter. Ich glaube eher, dass es eine riesige Chance ist für Deutschland, weil, um ehrlich zu sein, wir kennen beide Bereiche. Wir kennen den Bereich aus der Schule, also 5. bis 13. Klasse. Und dort ist es so, dass man Plattform nicht im also nicht in der Schule selbst flächendeckend einsetzen kann, weil es die Prozesse dafür nicht gibt. Und jetzt kennen wir das System im Ausbildungsbereich und dort nehmen die Unternehmen es selbst in die Hand. Mhm. Und der Unterschied ist halt deswegen so cool zu sehen, weil dort wird das System wirklich disruptiert. Im Schulbereich entstehen zwei Systeme, das klassische System vormittags und ein Parallelsystem im Nachmittag. Und das darf eigentlich nicht die Lösung sein.
Mhm. Wie generiert ihr Inhalte, Lehrpläne und schafft gleichzeitig einen Qualitätsstandard oder dass am Ende ich auch sagen kann, jetzt bin ich wirklich ausgebildet.
Mhm, ja.
Theoretisch, nicht nur praktisch.
Also da hat sich in den letzten 10 Jahren bei uns auch einiges getan. Am Anfang haben wir die Inhalte selbst produziert, weil wir auch dachten, es werden nur ein paar 100 Leute schauen. Und als es dann größer wurde, haben wir gesagt, wir müssen intern eigentlich arbeiten wie ein moderner Verlag. Also wir haben dann auch jetzt ein Didaktikteam, das ist das größte Team bei uns. Die bestehen aus 60 bis 70 Personen. Und das ist ein Dreieck aus Fachexperten, Didaktikexperten und Mediendesignern. Hm. Und die gemeinsam entwickeln komplett neue Inhalte in digitaler Form. Also was wir immer sagen ist, digitale Bildung darf nicht einfach nur ein Blatt Papier abfotografiert sein und dann ist eine PDF und das ist dann überhaupt digital. Hm. Weil das ist nicht unbedingt besseres Lernen. Da muss man sich nicht wundern, wenn kein Lernerfolg zustande kommt. Sondern wir glauben, dass man in bestimmten Fällen durch digitale Mittel die Art und Weise, wie wir lernen, deutlich besser machen kann. Klassisches Beispiel ist vielleicht etwas wie ein Stromkreis, also gerade im Thema Elektrotechnik haben wir auch viel. Ein Stromkreis siehst du im Buch einfach als Grafik, 2D, kannst nichts anfassen, wird dir einfach erklärt. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir interaktive Animationen haben. Das heißt, man kann verschiedene Parameter einstellen, man kann verschiedene Dinge einbauen in diesen Stromkreis, genauso auch in anderen Fachbereichen. Und ich glaube, das macht diese Lernerfahrung so interaktiv am Ende und auch besser. Mhm. Und dahin muss es eigentlich gehen.
Aber das ist so die Nachfrage nach der Qualität. Also wie, also klar, ihr habt das Fachteam, aber wird das nochmal abgenommen von Unternehmen oder von einer Innung oder von einer Berufsschule oder sonstigen Institutionen?
Genau, die ersten großen Berufe haben wir tatsächlich gemeinsam mit der DIHK erstellt. Und da wurde auch quasi der Qualitätsstempel im Prinzip draufgesetzt. Dann sind wir weitergegangen und haben größere Berufsgruppen. Und da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja kaufmännische Berufe, gibt es gewerblich-technische, IT, Handwerk und so weiter. Die haben wir meistens mit einem großen Unternehmen als Pilotpartner gemacht, die dann auch sehr aktiv in der Inhaltserstellung mitgewirkt haben. Sodass man am Ende auch sagen kann, okay, diese Inhalte sind in Kooperation mit dem und dem Unternehmen entstanden, wodurch dann andere Unternehmen aus der Branche wissen, okay, das muss wahrscheinlich gut sein. Und tatsächlich gehen wir im ersten Schritt auf den Rahmenlehrplan und gucken, was generell vorkommt. Aber wir produzieren den dann nicht blind runter. Das haben wir am Anfang ehrlicherweise gemacht vor 2 Jahren. Das war sehr naiv, weil am Ende ist das, was im Rahmenlehrplan steht, nicht unbedingt immer das, was gebraucht wird. Sondern im nächsten Schritt gehen wir sehr eng dann in die Konversation mit Unternehmen selbst, also auch mit den Ausbildern und Ausbilderinnen, dann auch mit Lehrkräften an Berufsschulen, aber dann, und ich glaube, das vergessen viele, mit den Azubis selbst. Weil am Ende müssen die es verstehen. Und da haben wir ein eigenes User-Research-Team, was jede Woche tatsächlich mit diesen Nutzern testet.
Das war jetzt ja der Aspekt der digitalen Ausbildung. Genau. Und jetzt, wo will ich hinaus? Ich will auf das Neue hinaus. Also wir sind ja auch verantwortlich, dass sie in die Zukunft ausgebildet werden. Das heißt ja mal schön, unser Ausbildungssystem ist das Fundament des Mittelstandes. Das war ja bisher die Fachkraft, der besonders toll Maschinen bauen konnte oder besonders toll alles konnte. Ne? Also der war ja in allem ausgebildet und super toll. Jetzt brauchen wir andere Qualitäten, neue Qualitäten. Die Ausbildung geht meist nur 2-3 Jahre. Da habe ich nur 2-3 Jahre Zeit, dem auch digitale Sachen beizubringen, neue Sachen, die er vielleicht noch nicht in seinem Unternehmen braucht, aber vielleicht demnächst brauchen wird. Kommt das schon zur Geltung? Bestimmt in unserem Berufsschulsystem noch nicht so richtig, aber könnt ihr da transportieren oder wie sind da die Anforderungen jetzt?
Ja, also das ist ein super wichtiger Punkt, den wir auch so sehen. Wir haben einmal den Bereich dieser Hard Skills, die generell für den aktuellen Beruf wichtig sind. Und daran kommt man auch nicht vorbei. Also es wird viel über Future Skills gesprochen und Soft Skills, aber am Ende wird vergessen, dass es immer noch diese Berufe braucht, die ja diese Basis-Skills auch brauchen. Deswegen ist das immer noch einer der großen Fokusbereiche. Aber weil wir das genauso sehen, dass Future Skills wie AI, IoT und diese ganzen Themen wichtig sind, bieten wir das on top an. Und das machen wir teilweise auch in Kooperation mit Unternehmen. Also je nachdem, in welche Richtung die denken. Manche sind tatsächlich noch so, dass sie überhaupt ihre Azubi-Stellen besetzen wollen für jetzt. Das heißt, sie haben gar keine Zeit und gar keine Kapazität, über die Zukunft nachzudenken. Bei großen Enterprises ist das beispielsweise anders. Also die denken auch in die nächsten 5 bis 10 Jahre und sagen, ey, ganz ehrlich, wir können jetzt nicht nur aktuell ausbilden, sondern wir werden an einen Punkt kommen, wo wir umschulen müssen. Mhm. Was mit den ganzen Mechanikern, die zu Mechatronikern werden müssen oder vielleicht LKW-Fahrer oder was Gabelstaplerfahrer, was auch immer. Das werden alles Berufe sein, wo man sich ernsthaft fragen muss, wie zukunftsfähig sind die? Und das ist etwas, wo wir auch aktiv in den Bereich gehen.
Mhm. Ihr seid international ja unterwegs, ne? Wo seid ihr so und wie unterscheidet sich das dann? Also ist dann dieses deutsche Ausbildungssystem immer noch gut im Vergleich oder wie ist da eure Erfahrung?
Also im Ausbildungsbereich sind wir hauptsächlich noch im Dach und da ist aber interessant, also im Schulbereich ist der Unterschied zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz fast nicht sichtbar. Im Ausbildungsbereich tatsächlich schon, also da sind die Systeme schon nochmal anders. Was wir aber beobachten, und das schauen wir jetzt gerade sehr intensiv an, wir können uns vorstellen, in den nächsten Jahren mit Bestandskunden in andere Standorte international zu expandieren. Mhm. Gerade große Unternehmen, die vielleicht auch, also wir haben einige US-Unternehmen, die deutsche Standorte haben, die unsere Kunden sind, die haben schon gesagt, könnt ihr die deutsche Ausbildung internationalisieren, in die USA beispielsweise. Und dort sieht der Markt so aus, dass es nicht diese zentrale Ausbildungssystem gibt mit Berufsschulen und dann gehen da alle hin, sondern oft sind es In-House-Training-Programs, beispielsweise bei solchen Unternehmen wie Walmart, Starbucks und so weiter. Und da ist es so, dass die von den Unternehmen selbst erstellt und gemanagt werden. Aber das bedeutet nicht, dass es immer gut läuft. Also die haben genau die gleichen Probleme, dass sie irgendwo die Leute qualifizieren müssen. Und deswegen glauben wir, dass das auch ein sehr, sehr großer Markt ist am Ende.
Ja, das, weil da ja das duale Berufsausbildungssystem von Deutschland so berühmt ist, und beliebt und so, müssten die euch doch die Bude einrennen. Warum geht ihr nicht gleich ganz in die USA? Sollte doch der Markt viel größer und viel schneller aktivierbar sein, weil die Unternehmen brauchen es ja.
Ja, also ich glaube, man unterschätzt, das haben wir auch gemacht, man unterschätzt, wie groß der deutsche Markt im Thema Ausbildung ist. Also wenn man sich die Anzahl der Azubis anschaut, dann ist es schon echt, auch bei dem Preispunkt, den Unternehmen da zahlen, ist es schon echt riesig. Aber der Grund, warum wir es gerade noch nicht machen, dieses und wahrscheinlich die erste Hälfte des nächsten Jahres, ist Fokus. Also wir sagen, es gibt genug deutsche Unternehmen, die gerade noch den Bedarf haben. Viele große Unternehmen, die testen es gerade. Also aktuell, um auch ein paar Zahlen zu nennen, wir haben alle 2 Tage einen neuen Kunden, der unterschreibt. Also wir haben jetzt vor etwas über einem Jahr angefangen, da einen Fokus drauf zu setzen. Und Stand heute haben wir 300 Unternehmenskunden, darunter ganz große Enterprises, viele Mittelständler tatsächlich. Und dann auch kleinere Unternehmen auf dem Land, die vielleicht gar keine Ausbildungsleiter haben oder sowas. Aber ja, der Grund ist, glaube ich, Fokus. Und dann, glaube ich, in den nächsten Jahren wird es aber noch mehr kommen. Man muss auch dazu sagen, dass sich der Markt gerade entwickelt. Also ich glaube, wenn man 2 Jahre in die Vergangenheit schaut, haben die Leute alle verstanden, dass sie Fachkräftemangel haben. Aber sie wussten noch nicht genau, was das im Kontext von Ausbildung bedeutet. Heute kommen Unternehmen auf einen zu und sagen, wir brauchen eine Lernplattform für alle unsere Ausbildungsberufe, die Videos, Aufgaben, Zusammenfassungen hat. Also die sind super spezifisch geworden. Und daher glaube ich, das bewegt sich gerade sehr schnell.
Ja, nicht nur der Markt entwickelt sich, ja wahrscheinlich auch, wie ihr eure Inhalte generiert und wie schnell ihr vielleicht auch was Neues generieren könnt, neue Inhalte, neue Ausbildungsberufe vielleicht noch ins Portfolio mit aufnehmen könnt, im Sinne von, ich spiele jetzt auf generative KI natürlich an. Mhm. Inwieweit hilft euch das? Inwieweit erleichtert das was oder ersetzt es auch was?
Ja, das war für uns eine super wichtige Frage, weil am Anfang ist natürlich dieser KI-Hype groß, aber wenn man das mal selber ChatGPT ausprobiert hat beispielsweise und gesehen hat, wie anfällig das teilweise für Halluzinationen ist in fachspezifischen Fragen, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man das an die Nutzer ausrollt. Und deswegen haben wir jetzt die letzten Monate ein intensives Testing gehabt, wo wir geguckt haben, wie können wir unsere eigenen Inhalte als Datenbasis nehmen, darauf dann die generativen KI-Modelle ansetzen, sodass die neuen Inhalte nicht einfach nur die Datenlage von OpenAI hat beispielsweise, sondern unsere eigenen Inhalte, die ja schon didaktisch geprüft sind. Mhm. Und das hat eine extrem niedrige Fehleranfälligkeit gehabt. Deswegen haben wir jetzt vor etwas mehr als einem Monat einen KI-Tutor gelauncht. Und das ist etwas, was jetzt immer mehr erweitert wird bei uns. Man muss sich das so vorstellen. Man geht in ein Thema rein, beispielsweise jetzt im Schulbereich vielleicht Proteinbiosynthese. Und dann liest man sich das durch, man macht Videos, man macht Aufgaben, aber immer wieder hat man ja selber diese Detailfragen. Und da muss man dann googeln oder man weiß einfach nicht, wie man da drauf kommt. Und dann haben wir so einen kleinen Button, das ist der KI-Tutor, und den kann man dann diese Frage stellen. Und die Beantwortung ist dann einfach nicht plump, ja, das ist die Antwort, so in der Hausaufgabenhilfe, die schlecht ist, sondern man wird dann Stück für Stück so an das Thema rangeführt, dass man immer noch selber denken muss. Mhm. Und das erweitern wir gerade. Das heißt, KI sehen wir gerade im Bildungsbereich in 2 Dimensionen. Das eine ist, wie man Bildung personalisieren kann. Das hat riesiges Potenzial. Und das andere ist, wie man Inhalte skalieren kann. Und bei der Inhalteskalierung, auch als Beispiel, Wir haben es im dritten Quartal eingeführt und allein im dritten Quartal mehr Content produziert als Q1 und Q2 zusammen. Mhm. Und das wird jetzt halt immer weitergehen. Also da, glaube ich, kann man sehr viel machen.
Mhm. Mit großen Schritten. Aber auch, was Frauke, glaube ich, auch andeutete, in die Richtung jetzt schon zu überlegen, welche Berufsbilder werden wir vielleicht in 2 Jahren angehen müssen hier, also die es vielleicht noch gar nicht gibt und noch gar nicht so richtig auf dem Ausbildungsmarkt zu haben sind.
Ja, da müssen wir immer von beiden Seiten schauen. Also da geht es auch so ein bisschen um Market Timing. Wir könnten jetzt neue Berufe entwickeln, von denen wir glauben, dass sie relevant sind. Mhm. Am Ende ist die Frage, gibt es Kunden, die das jetzt auch schon so sehen und dann eben auch Lizenzen dafür abnehmen würden, weil ansonsten, ich meine, am Ende sind wir immer noch ein Startup, wir sind zwar 100 Leute, aber man muss immer gucken, in welche Bereiche man expandiert, wo man auch irgendwelche Kunden dahinter hat aktuell. Aber es ist interessant, wie viele gerade in die Richtung denken. Also vielen Unternehmen ist bewusst, dass viele Berufe, die sie gerade anbieten, nicht zukunftsfähig sind und dass man da weiterdenken muss. Ich glaube, das Problem ist eher nicht diese Erkenntnis, sondern was macht man in der Zwischenzeit, wo man die Leute noch braucht in den aktuellen Berufen. Und das ist etwas, was viele Unternehmen gerade hin und her jonglieren müssen, glaube ich.
Deswegen hatte ich ja auch dann vorhin gefragt in die Richtung, ob man die jetzigen Auszubildenden schon, also man müsste ja eigentlich 10-20% des aktuellen Ausbildungssystems woanders hin verlagern, um die schon vorzubereiten, wenigstens auf die Zukunft, ja, dass man sagt, wir zeigen euch schon mal das und jenes, das wir da in 3 Jahren brauchen oder so.
Ja, aber das machen viele Unternehmen auch schon. Wir bauen es auch ein. Also wir kombinieren dann immer die aktuellen Skills, die notwendig sind für Stand heute, mit Future Skills, die die schon mal vorbereitend lernen, sodass sie dann auch andere Pfade in der Zukunft einnehmen können. Hm. Das hängt natürlich auch im Beruf. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass handwerkliche Berufe da inzwischen relativ geschützt sind, in Anführungszeichen, weil vielleicht vor ein paar Jahren dachte man so, ja, ein Roboter kann das dann ersetzen, aber ganz ehrlich, ich glaube, vielen ist bewusst, ein Maler ist nicht so leicht ersetzbar. Auf der anderen Seite gibt es andere Berufe, vielleicht im kaufmännischen Bereich, die leichter automatisierbar sind und da muss man dann intensiver reingehen.
Oder in eurem Bereich, deswegen die Frage so ein bisschen, wenn ihr Fachkräfte jetzt sucht, für euch jetzt als Team, ne, schaust du dann eher Richtung KI-Entwickler jetzt wirklich, um zu sagen, ja, manche Inhalte können wir dann vielleicht mit unseren eigenen Daten, mit aller Vorsicht, was man alles so beachten muss, selber entwickeln und schneller entwickeln. Und dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr so viel die anderen Teammitglieder, vielleicht nicht mehr so viel aufstocken zumindest. Man muss ja jetzt keinen loswerden, aber zumindest nicht mehr so viel aufstocken, was Didaktik etc. angeht.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die alle durchmachen werden. Und wir sehen das auch so. Ich glaube, man darf dabei aber nicht vergessen, dass man immer noch sehr gut darauf schauen muss, wie hoch die Qualität des Outputs dieser KI ist. Und ich denke, das wird auch in den nächsten 12 bis 24 Monaten immer noch ein Thema sein, wo man gucken muss, wie gut ist die Datenbasis? Ist der Output wirklich etwas, wo ich meinen Stempel dahinter setzen kann, was dann 1000 Unternehmen irgendwie nutzen können, um ihre Fachkräfte auszubilden? Da steckt ja auch eine gewisse Verantwortung dahinter. Aber wie du gesagt hast, wir sehen es total genauso. Also wenn man jetzt über Content-Skalierung nachdenkt, wird es auf jeden Fall nicht mehr durch die Menge der Personen skalierbar sein, sondern eher durch die Technologie, die man einsetzt. Und da investieren wir sehr stark rein. Also wir haben genau diesen Shift, dass wir sagen, bevor wir jetzt irgendwie ein Team an 50 neuen Content-Creatern einstellen, stellen wir lieber ein paar Entwickler ein, die in sich ein AI-Team bilden. Aber trotzdem werden wir gerade im Thema Didaktikqualität da schon auch Experten auch in-house behalten.
Hm. Apropos Robotik, ich habe letztens auch gesehen, es gibt schon für Bäckereien so diese Befüllroboter, die dann die Brötchen da, die zum Aufbacken da reinschieben. Also ich glaube, in allen Bereichen wird da kein Auge trocken bleiben, was das betrifft, an neuen Technologien.
Ja, ich glaube, es ist eher eine Frage, wann welcher Bereich disruptiert wird und manche wahrscheinlich deutlich früher als andere. Ja. Genau. Das stimmt.
Wir haben immer eine Schulnotenfrage, das passt ja bei Bildung immer besonders gut. Sehr gut, das ist ungenügend. Wie digital ist denn jetzt die Berufsausbildung Stand jetzt in Deutschland insgesamt? Sehr gut bis ungenügend.
Ich glaube, wenn man es nicht schönreden will, ungenügend.
Okay, echt?
Ja, und ich glaube, das ist mir wichtig, ehrlich gesagt, gerade im deutschen Markt mal wirklich deutlich die Aussage zu treffen, dass es nicht gut läuft. Also sowohl im Schulbereich als auch im Berufsschulbereich, wir haben so viel Potenzial und wir müssen endlich erkennen, dass gerade der Mittelstand in Deutschland dafür gesorgt hat, dass Deutschland an dem Punkt ist, wo es eigentlich heute ist und wir jetzt tatsächlich auch einen Rücklauf haben in der Effizienz. Von daher, wir müssen da gucken, dass wir das in Zukunft auch zukunftsfähig halten. Und deswegen glaube ich, andere Länder investieren so viel in Digitalisierung und sind da viel schneller unterwegs als in Deutschland. Nicht nur im Bildungsbereich, in allen Bereichen. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass wir da viel schneller sein müssen. Und nicht immer zuerst an Regulierung denken müssen, beispielsweise, sondern erstmal machen und dann regulieren.
Vielleicht haben wir jetzt über unsere Überschrift im letzten Satz bekommen.
Ja.
Möglich.
Alexander Giesecke.
Dankeschön.
Vielen Dank.